Tag, so drückt der Schuh. Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech Fuß und Barfuß Schuh. Ich bin's mal wieder, der Alex, und heute sind wir mal wieder am Start mit einem aus meiner Sicht wahrscheinlich hochinteressanten Interview. Aber als erstes begrüße ich natürlich wie immer für euch dafür die liebe Yvonne. Hi Yvonne.
Ja, hallo Alex, hallo da draußen. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, was wir heute wieder für neue Erkenntnisse gewinnen. Wieder mal ein sehr aufregendes Interview, was wir vorhaben. Und deswegen begrüßen wir heute einmal den Stefan. Hallo Stefan.
Hallo, schönen guten Tag.
Der Stefan Seidenschnur ist bei uns. Er ist Studiendirektor an der, jetzt nichts Falsches sagen, Deutschen Schuhfachschule.
So ist es, ja.
So ist es, habe ich richtig gesagt. Gut, Stefan, also erstmal für euch Hörer, wir durften uns direkt aufs Du einigen, was mich sehr freut. Stefan, erklär uns doch mal ganz kurz, was lernt man an der Deutschen Schuhfachschule?
Naja, der Name ist schon sozusagen Begriff. Das heißt, es geht tatsächlich rund um den Schuh, wenn die jungen Leute zu uns kommen. Dann kriegen sie einen Input, um tatsächlich später in einer klassischen Schuhfabrik oder auch in der Zulieferindustrie alles um den Schuh leiten und herstellen zu können. Ja. Es geht aber nicht so, ist es sehr um das Schuhherstellen als solches, denn bevor man zu uns kommt, muss man erstmal einen Ausbildungsberuf gelernt haben, wo man das lernt, sondern es geht tatsächlich um das mittlere Management, Konstruktion, Design, Bekleidung im Arbeitsprozess, so in der Richtung.
Mhm. Design ist direkt dann schon ja eine spannende Geschichte. Also bei euch werden auch diese oder unterrichten dann Designer speziell Schuhdesign oder also wie muss man sich das dann vorstellen? Wird dann da ein Schuh an irgendeinem Programm, Computerprogramm geformt, definiert und wie tief geht man da dann auch schon in technische Details dann tatsächlich im Rahmen dieses Designs?
Also es geht schon sehr, sehr tief. Wenn unsere jungen Leute dann rausgehen, sind sie in der Lage, tatsächlich einen Schuh vom Designprozess, also von der von der Gestaltung bis zum Fertigungsprozess begleiten zu können. Mhm. Da geht's wirklich sehr, sehr tief rein. Ja.
Okay. Okay. Wie kommt man dazu? Das ist immer so die Frage, die mich immer so brennend interessiert. Warum machen die Menschen das, was sie machen? Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt diesen Weg einzuschlagen? Hast du den schon immer vor Augen gehabt oder hast du vorher was anderes gemacht? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
Also, Schuh muss einem in den Genen liegen, sozusagen. liegt das tatsächlich in meiner Familie. Schon seit vielen, vielen Generationen beschäftigen wir uns mehr oder weniger mit dem Schuh, mit dem Schuhverkauf, mit der Schuhherstellung. Und so bin ich dann quasi auch reingerutscht. Mhm. In den Prozess, ja.
Okay. Das heißt, du warst auch selbst mal in dem Bereich tätig, dass du Schuhe verkauft hast und wolltest dann mehr darüber erfahren oder?
Also mein Grundberuf ist tatsächlich Schuhfertiger. Das heißt, man lernt in der Schuhfabrik, wie Schuhe klassisch an einer Maschine hergestellt werden. Vom Leder bis in die Schuhschachtel hinein, sozusagen. Ja, Das ist das, was ich gelernt habe.
Ja, sehr spannend.
Mhm. Auf jeden Fall. Klassisch, Konstruktion, schon mal zwei Begriffe, die jetzt natürlich auch uns dann so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Wir sprechen hier ja bei uns im Podcast immer vom klassischen / konventionellen Schuh und vom Minimalschuh / Barfußschuh. Bei euch an der Schule, was lernt man da? Lernt man beides oder fokussiert ihr euch auf den klassisch-konventionellen Schuh? Ist der Barfußschuh bei euch überhaupt in irgendeiner Form mal auch Thema vom Unterricht? Wie sieht das da aus bei euch an der Schule?
Wir definieren uns darüber, dass wir sagen, wir wollen tragbare Schuhe und den jungen Leuten beibringen. Und zu tragbaren Schuhen gehört natürlich auch der Barfußschuh, gar keine Frage. Mhm. Wobei der nicht im Zentrum unseres Unterrichts gestalten steht, weil er ist immer noch nach wie vor ein Nischenprodukt. Mhm. Und als solches hat es auch den Stellenwert letztendlich bei uns. Mhm.
Aber das Thema Gesundheit oder beziehungsweise was der Fuß generell braucht an Schuh, ist das denn bei Ihnen an der Schule generell Thema?
Absolut. Ohne dem könnte man keinen Schuh konstruieren.
Okay.
Weil sämtliche Schaftschnitte beschäftigen sich natürlich auch mit der Fußgesundheit. Ich muss auch bestimmte Unterteilungen der Schuhteile vornehmen, damit sie fußgesund sind. Es darf nichts drücken. Der Schnitt darf beispielsweise nicht über bestimmte Knochen drüber hinweggehen, um einfach nicht drücken zu dürfen und zu können. Und das ist natürlich wichtig. Das ist die Basis überhaupt.
Ja, das ist jetzt toll. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen was, wo ich jetzt mal ganz provokant direkt zurückfrage, wenn das die Basis ist, dass es um Gesundheit geht, warum nimmt dann der Minimalschuh oder Barfußschuh tatsächlich so eine Nischenrolle ein, weil das ja eigentlich die gesündere Alternative von beiden ist? Und eigentlich hättet ihr ja die Möglichkeit, wenn man diesem Grundsatz folgen würde, im Rahmen eurer Lehrtätigkeit eine entsprechende Änderung der Ausrichtung auch in der Schulindustrie vorzunehmen. Wäre das für euch überhaupt interessant oder sagt ihr dann eher, wir haben eher die Befürchtung, dass unsere Schülerschaft dann hinterher nicht in der Schulindustrie ankommt?
Naja, wenn der Markt den Barfußschuh in der so großen Breite braucht oder benötigt oder anfordert, dann wäre das sicherlich auch der Fall. Aber wenn wir über reine Verkaufszahlen reden, ist das einfach nicht der Fall. Und deswegen ist das für uns eigentlich nicht das Thema als an erster Stelle.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, jetzt tatsächlich vor dem Hintergrund Gesundheit, Gesunderhaltung, Gesundheitsvorsorge, gesunder Fuß im Schuh. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass gerade auch der Schuh, der ja nicht anatomisch geformt ist, durchaus zu gesundheitlichen Problemen führen kann.
Ja.
Das ist bei euch bekannt, aber wird dann eben vor dem Hintergrund des Marktes in Kauf genommen oder wie wird darüber gesprochen? Oder ist das ein Diskussionsthema vielleicht sogar im Rahmen vom Unterricht?
Das ist mit Sicherheit ein Diskussionsthema. Nochmal, die Frage ist, was kauft der Kunde?
Ja.
Und wenn wir, gehen wir mal als anderes Beispiel weg, jeder weiß, dass Schokolade nicht besonders gesund ist und trotzdem wird sie in Massen gekauft.
Ja, das stimmt. Okay.
Der Markt bestimmt, das ist so. Das ist tatsächlich in vielen Branchen so, ne? Dass halt die Gesundheitsfrage weniger interessant ist als halt das, was die Zahlen letztendlich dann darspiegeln. Mhm. Inwieweit lehrt man denn überhaupt auch geschichtliche Hintergründe? Weil da hatten wir auch schon mal öfters zu recherchiert, wie ist überhaupt der Schuh zustande gekommen? Mhm. Beziehungsweise wie hat er sich weiterentwickelt? Was gibt es denn da von eurer Seite zu berichten?
Also ich denke mal, das Zustandekommen ist relativ simpel. Es war als allererstes mal ein Schutzobjekt, um die Füße zu schützen gegen Verletzungen, gegen Kälte. Und ich glaube, das stand so am ersten Fokus. Und alles, was danach kommt, hat der Mensch im Prinzip selbst fabriziert. Da spielen Politik, Bedürfnisse, Kunst, Kultur, der Zeitgeist. Alles das spielt eine entscheidende Rolle.
Mhm. Wir haben mal, wie gesagt, im Rahmen unserer Recherchen sind wir so auf zwei Storylines gestoßen, sage ich jetzt mal. Die eine tatsächlich eher so im Bereich schöne Geschichte, aber nicht nachvollziehbar, also nicht geschichtshistorisch tatsächlich belegbar. Das war nämlich einmal das aus dem Thema Werkzeug, also aus einem Reiterstiefel, der dann tatsächlich als Kriegsbeute sogar mitgebracht wurde, dann ein Statussymbol erwachsen ist und daraus entwickelte sich dann immer schmaler, immer höhere Absätze und so weiter und so fort, eben als das Statussymbol. Das war so die erste Storyline. Und die zweite kam eher so aus dem Fertigungsbereich. Das ist tatsächlich so das, was ich so nachvollziehen konnte aus historischen Arbeiten eines Schuhmuseums, wo man vom Kuh-Maul-Schuh als recht einfach gefertigten Schuh dann aufgrund neuer Fertigungstechniken mit Mehrfachsohle und überlappenden Leder einfach aufgrund der Fertigungstechnik dann zu einer anderen Formgebung auch kam, die sich dann einfach auch in der ja, wie du sagst, das in der Kulturhistorie irgendwann durchgesetzt hat. Gibt es da tatsächlich was, wo man sagt, okay, hier war so ein Breakpoint, wo man weggegangen ist von diesem, ich sage jetzt mal noch relativ fußnahen Design, Kuh-Maulschuh, so heißt das, ne? Kuh-Maulschuh, zum
Gibt eine Menge
Spitzen.
Bärentatze, Schnabelschuh, also alles sind so die, da kann
Ja.
man sich schon bildlich schön was vorstellen und
Ja.
so sahen sie auch aus.
Ja, genau.
Richtig.
Gibt es da tatsächlich auch was, also wo man konkret sagen kann, okay, das hat jetzt zumindest ganz grob in der Einordnung in dem und dem Jahrhundert vielleicht auch stattgefunden und dass man das irgendwie ein bisschen festmachen kann, wie kam es dazu und warum hat es man nicht mehr geschafft, den Schritt irgendwie zurückzumachen, gegebenenfalls?
Ich glaube, es gibt zu jeder Zeit Wellen
Hm.
der Mode, der Gestaltung und des Anspruchs. Und wenn man vielleicht sogar das, was du jetzt berichtet hast, ist ja eher das Mittelalter, ne?
Ja.
Bärentatze, Kuhmaulschuh, das ist so Mittelalter gewesen.
Ja.
Und in der Zeit gab es tatsächlich nur einballige Leisten. Sprich, es gab nur einen Schuh, der sowohl für den linken als auch für den rechten Fuß gleichzeitig gepasst hat. Und der Träger hat sich seinen Fuß oder seinen Schuh besser gesagt, selbst so ein bisschen geformt. Ja, wenn wir beispielsweise noch viel, viel, viel weiter zurückgehen zu Römerzeiten, die kannten schon zweiballige Schuhe. Das heißt, da gab es schon einen linken und einen rechten. Das heißt also, in der Geschichte, ist das tatsächlich immer wieder eine Wellenbewegung gewesen, aus was für Gründen auch immer. Ich weiß zumindest nicht aus heutiger Zeit, warum man zurückgegangen ist von dem zweibeinigen zu dem einbeinigen Schuh. Ist es natürlich mit Sicherheit eine Arbeitserleichterung. Ja. Übrigens hat man im 19. Jahrhundert diesen zweibeinigen Schuh quasi wieder erfunden. Der Grund war das Militär. Ja, man hat festgestellt, dass man läuft viel besser in einem zweibeinigen Schuh, also im linken und im rechten Schuh, als viel länger, viel schneller, es tut nicht so weh. Und deswegen hat das Militär tatsächlich den zweibeinigen Schuh in Auftrag gegeben. Ja. Wenn wir noch einen ganz kleinen Ticken weiter vorne rangehen, also ausgehend des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, großer Napoleonkrieg, als Napoleons Soldaten nach Russland zogen, hatten sie einen Schuh in ihren Tornister drin. Und je nachdem, welcher Schuh kaputt gegangen ist, war es für den linken Fuß oder den rechten Fuß.
Das ist auch
Der
nicht schlecht.
Ersatzreifen quasi,
Der
wenn man.
Satz.
Ja, ich weiß auch aus der Geschichte, dass man tatsächlich auch wirklich Personal hatte, was wirklich einen die Schuhe eingetragen hat. Ne? Also wenn man wirklich nur einen Schuh hatte für links
Richtig.
und für rechts gleich, dann gab es tatsächlich dann im Bereich der Sklaverei dann Menschen, die einem dann halt wirklich dann die Form gegeben haben. Und dann erst hat der Adelsmann gesagt, okay, jetzt sind sie eingetragen, jetzt kann ich sie mir auch selbst anziehen. Ne? Vielleicht hängt das damit auch zusammen. Man weiß es, denke ich, grundlegend nicht. Ne?
Ja.
Ja. Genauso auch wie Designveränderungen, ne? Also ich denke, da ist die Geschichte auch sehr, sehr reich an Ereignissen, wie sich denn tatsächlich so ein Design verändert hat, ne?
Absolut. Und Mode ist ja letztendlich immer aus geschichtlichen Erlebnissen heraus oder aus Geschichtsepochen heraus wird entwickelt. Deswegen spielt bei uns in der Schule natürlich auch die geschichtlichen Epochen eine ganz große Rolle. Und in einem Unterrichtszyklus zum Beispiel behandeln wir auch natürlich die Geschichtsepochen, egal was es ist. Sie hören, es klingelt. Wir sind in der Schule.
Die Schulglocke geht.
Ja, genau. Und in diesen Geschichtsepochen ziehen wir Stilelemente heraus und setzen sie quasi in Mode, heute in tragbare Mode um. Also wir kopieren nicht alte Sachen eins zu eins, sondern wir setzen quasi geschichtliche Stilelemente in heute modische Geschichten, modische Schuhe um mit den Materialien, die wir eben heute zur Verfügung haben.
Ah, okay, auch interessant.
Ja.
Toll.
Tatsächlich auch direkt, wer setzt oder ihr geht auch in eurer Schule auf aktuelle Modetrends dann ein, würde ich jetzt mal so aus der Zeile herauslesen.
Absolut.
Ja. Wer legt Mode tatsächlich fest? Also man sagt ja immer hier Fashion Week da und sonst irgendwas, aber irgendwie muss doch mal eine ganz grobe Leitlinie auch schon hergekommen sein? Also wo gab es diese wir verstehen das manchmal nicht, warum manchmal Mode ist, obwohl es eigentlich unlogisch ist, sage ich jetzt mal. Mein bestes und Lieblingsbeispiel ist Buffalos mit 10 cm Sohle. Was soll das?
Okay. Manchmal ist es eigentlich, ist die Mode auch gedrungen und getrieben, etwas Neues zu entwickeln, um etwas zu verkaufen. Ja? Also während noch vor 200 Jahren die Mode, sagen wir mal, jährlich gewechselt hat, außer den Jahreszeiten, haben wir noch vor 30 Jahren gesagt, es gibt so die Halbjahres- oder Vierteljahreskollektion. Und mittlerweile viele Firmen machen einen ständigen Modewechsel quasi fast wöchentlich, wenn ich es mal übertreiben möchte. Okay. Also man wird getrieben von der Zeit, von der Veränderung. Und man kann das nicht so genau festmachen. Also Mode unterliegt einmal natürlich den Geschichtsepochen. Danach macht man es so ein bisschen fest. Aber auch ganz andere Einflüsse können eine ganz große Rolle spielen. Ich nehme mal so ein paar vergangene Modeszenen, auf die man vielleicht jetzt nicht sofort kommen würde. Vielleicht kennen Sie den Oscar-gekrönten Film, Der mit dem Wolf tanzt.
Ja.
Ja, das ist ein ganz bekannter Film, so aus den Ende der 2000er Jahre. Und der hat einen unglaublichen Hype ausgelöst, mit den Country-Look. Also folkloristische Elemente, indianische Elemente. Und dann gab es aber nicht nur den Klug, sondern selbstverständlich existierten nebendran noch weitere, weil nicht jeder kann sich damit identifizieren. Ja. Anderes Beispiel. Heute kann man sich die Sneaker fast gar nicht mehr aus dem von den Füßen wegdenken. Selbst unter einem eleganten Anzug zieht man heute Sneaker an.
Das stimmt, ja.
Wenn Sie 30 Jahre zurückgehen, dann war das total verpönt. Jetzt ist die Frage natürlich, wo kommt denn das her? In Mitte der 70er Jahre gab es einen ganz großen Streik in New York. Alle öffentlichen Verkehrsmittel haben gestreikt, die Taxiunternehmen haben gestreikt. Es fuhr gar nichts mehr. Das heißt, wie wollte man tatsächlich zur Arbeit kommen? Mhm. Man musste laufen. Eine andere Möglichkeit hatten die nicht. Und mit Pumps und High Heels und eleganten Herrenschuhen tat's einfach irgendwann weh. Also hat man Turnschuhe angezogen. Und so wurden Turnschuhe quasi per Not salonfähig unter einen Business-Anzug. Okay. Das hat natürlich sein Weilchen gebraucht, aber noch nach wie vor ist es tatsächlich so, wir in Europa, zumindest in Deutschland, schauen natürlich in unserer Mode ganz stark, was passiert in New York, was passiert in Paris, was passiert in Mailand. Das sind so die Modezentren und da holen wir natürlich uns auch Inspirationen.
Ja, und wenn man, 70er Jahre, sagst du ja, ne? Wenn man sich dann überlegt, was es noch für einen Aufschrei gab, als Joschka Fischer Mitte der 90er in Turnschuhen zum Anzug, als, was war das denn damals? War er schon Außenminister direkt, die Vereidigung? Was das für einen Riesenaufschrei gab, wie lange das doch trotzdem noch gedauert hat, von da drüben hier rüber zu schwappen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Und wenn Sie heute junge Leute sprechen und mit denen sagen, stellt euch einen eleganten Schuh vor, dann kriegen sie nicht selten einen schönen Sneaker hingestellt. Ja. Mhm. Das stellen wir uns ja gar nicht darunter vor.
Ja, das stimmt.
Echt spannend. Ja, gut. Vielleicht muss einfach nur einer irgendwie einen Trend für sich ausmachen. Ne? Und dann irgendwann schlägt die Welle so weit, dass man sagt, man setzt es tatsächlich in Moderichtlinien um.
Ja. Nun stellen Sie sich mal vor, ein Sneaker, ein schöner Sneaker, die ja auch bequem sind durchaus, und Sie stellen sich einen Barfußschuh vor, wo vielleicht noch die Zehen zu sehen sind. Ich mache mal da mindestens ein Fragezeichen dahinter.
Ja, also bei diesen Barfußschuhen, wo man die einzelnen Zehen sieht, da scheiden sich eh die Geister. Aber Gott sei Dank gibt's ja mittlerweile Barfußschuhe wie Sand am Meer und auch viele, die wirklich erst auf den zweiten oder dritten Blick von konventionellen Sneakern, Turnschuhen, sogar von Business-Schuhen zu unterscheiden sind. Das ist ja auch schon mal ganz gute Entwicklung, was das so angeht. Mhm. Aber Auf jeden Fall spannend, wie das dann teilweise doch Jahrzehnte braucht, bis sich irgendwo Mode dann schon mal durchsetzt.
So
und
ist es, ja.
Vermute jetzt mal auch tatsächlich, dass das dann ja auch nicht selten am Widerstand irgendwo liegt. Also ich sag mal, USA gilt ja eh als ein bisschen innovativer oftmals und wir als Europäer, als alte Welt, dann, so werden wir nicht selten immer noch in den USA bezeichnet, sind dann vielleicht doch noch ein bisschen konventioneller in der Denkweise. Konservativer.
Ja,
so. Konservativer. So.
Ja, aber gehen Sie in ein Bekleidungsgeschäft, auch gerne in ein Schuhgeschäft hinein in Deutschland. Nicht unbedingt in eine Kleinstadt, gehen Sie ruhig nach Frankfurt oder Berlin oder Hamburg, spielt ja keine Rolle. Und schauen Sie in ein Schuhgeschäft oder Bekleidungsgeschäft in Italien. Sie werden ganz andere Schnitte, ganz andere Farben sehen. Auch das Auffassen als solches ist einfach ein ganz anderes. Also es gibt nicht die Mode oder die Materialien, die einheitlich ist.
Ja, auf jeden Fall spannend. Kommen wir aber genau, jetzt steigen wir wieder in den Schuh selber ein, wo ich wieder drauf noch wollte. Und zwar die technische Umsetzung ist ja auch bei euch ein Teil. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wie viel falsch angesetzt. Das Thema Sohlenstruktur, gerade im Innensohlenbereich, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es ist sehr auffällig und wir haben hier schon einige Orthopäden auch ja im Interview gehabt und dergleichen, die das immer wieder berichten, dass mit den Jahrzehnten immer mehr Stützelemente in Schuhe eingebaut wurden. Wo kommt das her? Wer hat damit, oder ist das, weil eine Notwendigkeit dafür gibt es ja eigentlich ursprünglich nicht. Wieso hat man angefangen, immer mehr Dämpfelemente, Stützelemente und dergleichen einzubauen? Und wie stark wird darauf auch bei euch eingegangen? Wann muss was dran? Wann lässt man was weg? Gibt ja auch da sehr viel, gerade so im Sportschuhbereich mit Pronation, Supinationsstützen, Neutralschuh und wie sie alle heißen. Ist das auch bei euch viel im Unterricht besprochen?
Das ist natürlich auch ein Thema, wobei ich da selbst nicht ganz so glücklich bin, wenn es um Fußbetten oder Ähnliches geht oder Stützen, weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass ein gesunder Fuß mit normaler Belastung das nicht benötigt. Ganz klar. Was um die Dämpfungsmaterialien wiederum geht, da muss ich sagen, die sind eher unseren sehr harten Fußböden geschuldet. Also ein Straßenbelag, auch ein Steinzeugbelag, Fliesen, also die Materialien, auf denen wir eigentlich in der Stadt zumindest zu 99% laufen, entsprechen nicht den natürlichen Böden, für die unser Fuß ausgelegt ist.
Und würde ich jetzt auch sagen, weil glaube ich nicht dran.
Wenn wir geschichtlich, entwicklungsgeschichtlich, sind diese Böden relativ jung, wenn wir das für den Menschen betrachten.
Stimmt.
Und Menschen können uns gar nicht so schnell an diese Böden gewöhnt haben, dass wir uns darauf einstellen.
Muss man sich jetzt tatsächlich fragen, also ja.
Was war zuerst der Boden oder der Schuh?
Das stimmt. Nein, die andere Frage ist tatsächlich, ja, natürlich ist Asphalt und Konsorten alles ein frisches Ding, aber wo kommen wir denn entwicklungstechnisch tatsächlich her? Und wenn man sich das anguckt, wo sich der Mensch ja so entwickelt hat, wir kommen wir haben uns entwickelt Baumbewohner, irgendwann zu Bodenbewohner und uns dann weiterentwickelt in Steppenbewohner. Und wenn man sich mal so eine Steppenwüste anguckt, also noch heute gibt es viele Naturvölker, die in Steppenbereichen leben. Da kann der Boden, auch wenn es ein Naturboden ist, genauso hart sein wie ein Asphaltboden. Also von daher weiß ich nicht, ob man da unbedingt sagt, der Mensch hat sich nicht ausreichend in der Natur entwickelt, um mit harten Böden umgehen zu können.
Also wenn das so ein harter Boden ist, dann wächst dort nichts, dann gibt es dort kaum Vegetation, dann ist dort kaum Wasser. Also natürlich gibt es diese Böden, ohne Zweifel. Ne?
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das Masse ist, wo der Mensch früher tatsächlich drüber gelaufen ist. Also wir haben selbst diese harten Böden nehmen noch mehr Schwingungen auf als Stein.
Ich sehe tatsächlich, oder ich habe für mich eigentlich eher immer das Gefühl, dass die Dämpfelemente, die im Schuh verbaut sind, gar nicht unbedingt dem Boden, sondern unserer beschleunigten Lebensweise geschuldet sind. Also ich laufe barfuß, ich lebe barfuß, auch auf Asphalt und ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Aber wenn ich mir zum Beispiel Schrittfolgen angucke von Schuhträgern im Vergleich zu meiner eigenen, dann sehe ich sofort immer eins. Die Leute sind schneller unterwegs, machen größere Schritte und dann ist immer die Quizfrage, muss das sein? Weil wenn ich die Dämpfelemente am Schuh nicht habe, dann würde ich das nicht tun. Also wenn ich barfuß so gehen würde wie mit Schuhen, dann hätte ich ein Riesenproblem und täglich Schmerzen. Viele. Deswegen ist halt immer so die Quizfrage, ne? Ist wirklich der Steinboden oder der unnatürliche Steinboden jetzt, um es zusammenzufassen, das, was es notwendig gemacht hat, Dämpfelemente einzubauen, oder ist es eher der Mensch in seiner viel zu stark beschleunigten gesellschaftlichen Rolle aktuell oder bisher?
Interessante Frage, da könnte man natürlich jetzt lange darüber diskutieren.
Dafür sind wir ja hier.
Ich glaube, das eine bedingt das andere.
Vermutlich, ja.
Und ich glaube, es gibt nicht tatsächlich auch da eine ganz scharfe Trennlinie. Und natürlich, wenn ich achtsam mit meinem Körper umgehe und auch mit meinen Füßen umgehe, kann ich sicherlich auch auf harten Böden laufen. Ich bin auch jemand dafür, der sagt, so viel wie möglich barfuß laufen, wenn es möglich ist. Wobei ehrlich, auf normalen Straßen möchte ich dann doch eher nicht. Schon alleine wegen der Hygiene geschuldet. Und ich weiß nicht so genau, was da tatsächlich auf dem Boden rumliegt, einschließlich Scherben.
Nicht so viele, wie man denkt.
Ja, ich glaube schon. Und natürlich gewöhnt sich der Fuß auch über Hornen und ähnliches an Unebenheiten. Aber Sie haben natürlich recht, wir schränken unsere Füße heute zu sehr ein. Ja,
Jetzt
ich
kippen wir wieder
wollte.
ins Sie, merke ich gerade.
Ah, Entschuldigung, du. Also
Macht
wir
nichts.
schränken unsere Füße ganz eindeutig zu sehr ein.
Ja.
Ich mache das immer an einem schönen Beispiel fest. Wenn ein Fußbett über lange Zeit getragen wird den ganzen Tag. Und das von mir aus gerne eine Woche, 2 Wochen oder auch noch länger. Dann bewegen sich die Sehnen und Muskeln und Knochen eigentlich nur noch sehr, sehr eingeschränkt.
Richtig.
Und jetzt gehen wir einfach mal in ein anderes Beispiel an unseren Körper. Stellen wir uns vor, wir haben einen Arm gebrochen, der Arm wird geschient, in Gips gelegt für 3 oder 4 Wochen. Und dann versuchen wir eine ganz normale, leichte Handtasche oder ein Buch zu tragen, dann kriege ich ganz schnell Muskelkater. Und genau das passiert mit unseren Füßen auch, wenn wir sie in ein Fußbett reinlegen, ich lege sie lahm. Und dann wundere ich mich, wenn ich dann in einen normalen Schuh reinsteige oder auch mal barfuß laufe, warum mir denn da die Füße wehtun. Sie sind einfach nicht trainiert. Und das ist das große Problem, was wir haben. Wir wechseln unser Schuhwerk nicht, wir setzen keine Alternativen, wir gleichen es nicht aus. Ganz viele Leute gehen ins Fitnessstudio rein, trainieren ihren Body, jede einzelne Muskulatur, aber die Füße werden in der Regel vernachlässigt.
Ja, absolut
Und das ist
unser
auch der
Reden.
springende Punkt mit diesem Trend mit den Sneakers, ne? Also ich erlebe auch viele Kunden, die wechseln noch niemals ihre Schuhe, wenn sie dann vom Büro nach Hause zum Sport gehen. Das ist dann tatsächlich fast das ein und selbe Modell, ne? Oder ein
Ja.
Turnschuhtrend. Wie viele tragen wirklich da ihre 10 Stunden am Tag ihre Turnschuhe, aber wechseln nicht, ne? Egal, für was man die dann tatsächlich als Werkzeug benutzt, als, ne, Business oder als Spaziergang oder zum Sport. Also das ist auch genau unsere Philosophie, was du gerade eben sagtest, ne? Definitiv. Wir brauchen mehr Abwechslung. Der Fuß, der soll arbeiten. Wozu braucht er überhaupt ein Fußbett?
Genau.
Ne? Ja, deswegen ist halt auch so schade, dass das im Markt halt noch nicht angekommen ist, ne? Dass man halt sagt, okay, der Gesundheitsaspekt, der sollte vielleicht doch auch mehr Richtung Markt irgendwann mal einschlagen, dass da vielleicht auch mal eine Änderung passiert. Wäre das denn so kompliziert, produktionstechnisch? Da was umzustellen. Wir hatten auch schon mal mit einem Orthopädie-Schuhmechanikermeister gesprochen, wegen den typischen Leisten. Wie schwierig ist es denn in der Produktion, da was zu verändern?
Also sicherlich geht das nicht von heute auf morgen. klar, weil einfach andere Werkzeuge notwendig sind. Aber grundsätzlich, wenn es der Markt verlangt in der Menge, sollte das überhaupt gar kein Problem sein aus meiner Sicht. Mhm. Also wir sind auch mit Barfußschuhherstellern in Kontakt als Schule. Wir haben also sehr enge Bindungen an die Schuhindustrie. Dazu zähle ich auch Barfußschuhhersteller. Ja. Und auch da gehen Absolventen von unseren Schülern hin. Aber noch einmal, die meisten gehen eben nicht dahin, weil es einfach nicht so viele gibt.
Ja, viele schon, aber sind noch nicht so im Markt angekommen. Also tatsächlich habe ich so das Gefühl, bei den konventionellen Herstellern, um jetzt wieder diese Unterscheidung herzunehmen, da gibt es mittlerweile gar nicht mehr so viele. Dafür halt sehr, sehr große mit riesen Marktanteilen.
Das ist richtig, ja.
Und bei den Barfußschuhherstellern ist eher so, dass es ein sehr kleiner Marktanteil ist, der sich auf eine mittlerweile beachtliche dreistellige Zahl aufteilt. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen tricky. Das sei, ja.
Ja, ich glaube, bei den Barfußherstellern es ist sehr häufig so, dass es sehr kleine Unternehmen sind, das heißt entweder familiengeführte, und da ist der Idealismus noch relativ groß. Mhm. Ja, während es bei den konventionellen, in Anführungszeichen, Herstellern natürlich das Business in erster Linie mal im Vordergrund steht.
Ja, ja, klar, ja, richtig.
Ohne das gegeneinander aufwiegen zu wollen, aber es ist einfach so.
Ja, ja, es ist tatsächlich ganz interessant. Also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir jetzt so einen Big Player hätten, der in die Barfußschuh-Schiene mit einsteigt, dass sich das auch tatsächlich mehr etablieren könnte, so grundsätzlich in der Gesellschaft. Adidas und Nike haben es mal eine Zeit lang im Ansatz versucht. Nike Free Clit ist zum Beispiel so ein Schuh, den hatte ich hier auch tatsächlich so in der Übergangsphase. Und Adidas hatte einen ähnlichen Schuh, ich weiß noch nicht, wie das Modell hieß. Aber die haben das relativ schnell wieder, ich sag mal, runtergefahren. Wahrscheinlich, weil es einfach in dem Moment nicht designtechnisch ankam, weil wir ja sehr stark Mode geprägt dann, ne? Oh, das sieht breit aus, das ist nicht meins. Das ist schon sehr, sehr traurig, wie sehr wir da gepolt sind auf ein Schuh muss eng, schmal sein, schmaler, enger. Schmaler, enger, guter Punkt. Wird das bei euch besprochen oder werden bei euch auch Studien zum Beispiel besprochen zum Thema, wie viel länger muss ein Schuh sein beim Tragen, wie viel breiter sollte ein Schuh sein beim Tragen und so weiter und so fort. Geht ihr darauf ein?
Darauf gehen wir ein. Wir greifen auch natürlich auf Studien zurück. Da gibt es ja Fußmessungen, die verschiedene Institute durchgeführt haben. Es gibt so Standards, beispielsweise, wenn wir jetzt über einen Fuß, eine Fußmessung, eine Fußlänge gehen, dann sagen wir im Minimum mal noch plus 1 Zentimeter, um dieses beim Laufen ausgleichen zu können. Hängt natürlich von der Schuhspitze ab. Je spitzer der Schuh, umso größer die Zugabe. Mhm. Aber das sind so die pauschalen Zugaben, die wir geben, ja.
Die Breite spielt keine Rolle.
Aber natürlich spielt die Breite auch eine Rolle.
Okay.
Aber wir haben ja das große Problem, und das gilt auch für Barfußhersteller aus meiner Sicht. Auch die müssen natürlich darauf achten, dass ihr Schuh quasi verkauft wird. Und in der aller Regel versuchen sie ja über die Sohle einiges herauszuholen. Das sind in der Regel Kunststoffsohlen, die gespritzt werden. Mhm. Und die Formen sind relativ teuer. Deswegen können sie auch da nur eine konventionelle Breite anbieten. Das heißt, sie werden auch bei einem Barfußschuhsteller nicht verschiedene Breiten haben in einem Modell.
Aber holla, natürlich
ja,
haben wir das.
Auch eingeschränkt. Sie werden nicht die gesamte Bevölkerung abbilden können. Das können die gar nicht leisten. Ne?
Ein Hersteller nicht, das stimmt, ja. Also es gibt ein paar wenige Hersteller, die mindestens 2 Breiten. Im Moment glaube ich nur die Firma Groundies, die 3 Breiten an.
Ja, dann, wir reden jetzt, selbst wenn wir über 5 Breiten reden, reden wir noch nicht über 100% der Abdeckung der Bevölkerung.
Nein, das stimmt.
Geht
das
auch
stimmt.
Gar nicht. Ja. Nee.
Nein, ist gar nicht möglich.
Nee, nein, das ist zu individuell, das stimmt.
Ja. 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 Beim Thema Breite, es gibt, das so zumindest uns ist nichts bekannt, keine Studienlage zum Thema Breite. Es gibt nur Erfahrungswerte. wie viel breiter ein Schuh sein sollte. Und die leiten sich so ein bisschen ab aus der ein oder anderen Studie, die über die Kinetik des Fußes in der Bewegung dann herleitet. Geht ihr da mit irgendwelchen Werten um, wo ihr dann sagt, also ein Schuh sollte im Idealfall x Millimeter breiter sein als ein Fuß, wenn es fertigungstechnisch möglich ist?
Jetzt lassen Sie mich gerade nachdenken. natürlich spielt die Breite eine Rolle, noch einmal, ne?
Ja.
Aber da wir an konventionelle Schuhe gewöhnt sind oder in erster Linie mit konventionellen Schuhen arbeiten, dann haben wir einfach verschiedene Breiten, die vorgegeben sind von den Leistenherstellern. Natürlich arbeiten Leistenhersteller immer mit einer Schuhfabrik zusammen. Im Idealfall bietet eine Schuhfabrik drei Leistenbreiten an zu der jeweiligen Schuhlänge.
Mhm.
Ja, im Kinderschuhbereich haben wir auch zum Beispiel das WMS-System, vielleicht kennen Sie das auch.
Ja, klar.
Und da haben wir ja diese drei Breiten, die da angeboten werden. Und es gibt darüber natürlich Aussagen, wie breit der Fuß in den jeweiligen Schuh hineinpassen muss, passend zur Schuhlänge. Und leider erreichen wir damit eben auch nicht alle Leute.
Ja. Ja.
Und die wenigsten Leute messen ihre Füße in der Breite.
Hm.
Man ist ja schon froh, wenn sie die Länge wissen.
Das stimmt. Das ist leider Gottes so. Ja, es ist total spannend. Also gerade wenn man jetzt so tiefer in das Thema Barfußschuhe eintaucht, also in der Barfußschuh-Community, würde ich es jetzt mal so bezeichnen, ist das ein Riesenthema. Also alle, die in diese Schuhe hinein, oder fast alle, die in Barfußschuhe hineingehen, beschäftigen sich recht intensiv mit den richtigen Größen, Länge, Breite, Passform etc. pp. Nur irgendwie ist das in der großen Fläche der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen. Spannend aber auch tatsächlich, so gerade so im Halbsatz lief es quasi so nebenbei mit. Auch viele Barfußschuhhersteller weigern sich zum Beispiel über das Thema Breite vernünftig zu reden. Also es gibt mehrere Hersteller, die weigern sich, Angaben zu ihrer Schuhbreite zu machen und Aussagen darüber zu treffen, bei der und der Fußbreite so den Schuh. Ist auch immer ganz spannend. Also da wollen sich einige nicht so recht festlegen, leider.
Ja, gut, klar. Wo fängt die Breite an? Ich denke mal, es ist bei euch ja auch ein Thema, ne? Jeder Fuß ist ja total unterschiedlich. Also wo Richtig. Misst man am Fuß denn die exakte Breite, die man dann auch im Schuh braucht?
Na gut, also das steht schon ziemlich genau fest, wo Fußlängen abgenommen werden. Da gibt's die wichtigste Fußbreite oder den Fußumfang, den man abnimmt, ist vom Innenballen zum Außenballen über den Rist drüber weg. Also das ist so der Umfang, der ganz klar definiert ist. Es gibt dann auch Vorspannmaß und so weiter. Also es gibt verschiedene Fußmaße, die man da abnehmen kann, an denen sich letztendlich alle Leistenhersteller und Schuhhersteller auch orientieren, mehr oder weniger.
Mhm. Das würde auch, also da würde auch die Breite genommen werden, tatsächlich Außenballen zu Innenballen.
Unbedingt.
Und ja,
gehört einfach mit dazu.
Ja, ich frage genau deswegen, weil das ist auch eine Diskussion, die man durchaus ja aus der Philosophie heraus führen kann. Die Yvonne hat gerade so ein schönes Hintergrundbild da mit diesem Kinderfuß. Und wenn man sich das ja anguckt, würde man jetzt hergehen und würde vom Außenballen zum Innenballen messen, dann würde es automatisch dazu führen, dass man den kleinen Zeh einquetscht. Weil eigentlich ist der breite, ist der kleine Zeh ja weiter ausgestellt als der Außenballen, der kleinen Zehballen. Also eigentlich müsste man ja messen vom Großzehballen oder von der Außenseite große Zeh bis Außenseite kleine Zeh, wenn man es richtig abbilden wollen würde. Die größere Frage, die sich mir aber noch stellt, ist, wie bildet man das im Schuh ab? Ist der Fuß jetzt 2 Millimeter länger, passt ja schon nicht mehr die Vergleichsstelle so richtig.
Also. Ja, und da liegt aber auch so ein bisschen der Krux dran, dass einfach wir ganz unterschiedliche Zehenformen haben. Sie haben ja vorhin schon gesagt, man messt am Zeh ab, das ist doch, aber das stimmt ja schon wieder nicht. Ne? Mal ist der größere, der erste Zeh der größere, dann sind sie alle gleich, dann ist der mittlere Zeh der größte. Dementsprechend passt sich natürlich auch der kleine Zeh an. Schon da eröffnen sich ja unwahrscheinliche Variablen.
Ja, klar. Das ist zu individuell. Wo setzt man da sonst an? Ne? Das ist so. Ja. Inwieweit steht denn Ästhetik auch im Vordergrund? Wird das auch irgendwie unterrichtet, dass man halt sagt, okay, was ist fürs Auge angenehm und was nicht?
Das gehört mit zur Mode mit dazu, ganz klar. Ästhetik spielt natürlich schon eine Rolle. Letztendlich beruhen unsere ästhetischen Ansätze auf Da Vinci, den goldenen Schnitt, so als Einwurf vielleicht. Mhm. Und das ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt, gar keine Frage.
Ja. Das heißt, wie würde ein ästhetischer Schuh aussehen nach Da Vinci? Da habe ich jetzt gerade sogar kein Bild vor Augen.
Vielleicht kennen Sie das Bild von Da Vinci, wo der Mensch, ich glaube, es ist sogar ein Mann, quasi mit beiden Armen nach links und rechts ausgestreckt ist. Und da ist ein Kreis um den Menschen drumherum. Und er teilt im Prinzip, stimmt nicht ganz, aber den teilt er im Prinzip von ein Drittel zu zwei Drittel. Und so lassen sich ganz viele Maße in der Natur, auch bei Lebewesen, einteilen. Und auch der Fuß teilt sich grob in ein Drittel zu zwei Drittel ein.
Aha.
Und so bauen wir auch den Schuh letztendlich auf. Also das heißt, wir haben als Mensch so ein bisschen das ästhetische Bewusstsein, dass wenn dieses Verhältnis auftaucht, dann empfinden wir das als schön und gefällig fürs Auge. Das ist in der Architektur so, das ist in der Bekleidung so, das kommt in der Natur bei Blättern vor. Also wir haben ganz viel diesen Aspekt und das findet natürlich auch dann Berücksichtigung im Design.
Okay, spannend. Das habe ich noch nie so gehört. Das ist ja echt interessant.
Ich finde es halt immer insofern ganz spannend, diese gelernte Ästhetik. Ja, also Yvonne und ich, wir haben das mal ein bisschen so für uns in der Diskussion mal aufgemacht. Was empfindet man als ästhetisch? Und mir geht es zum Beispiel so, ein spitz zulaufender Schuh hat für mich heutzutage mit Ästhetik nichts mehr zu tun, weil ich gelernt habe, was dieser für Probleme mit sich bringt auf Dauer. Also das ist dieses Erlernen von Ästhetik. Ne, kann man halt auch, man kann auch eine neue Form von Ästhetik erlernen. Das ist, und dann, ich finde es halt auch spannend, wenn man sagt, okay, Ästhetik findet man in der Natur. Wenn man das wieder hernimmt, die Natur hat uns körperlich anders angelegt, als ein Schuh geformt ist. Und trotzdem finden viele Menschen den Fuß in seiner natürlichen Formgebung als unästhetisch und damit auch ein Schuh, der natürlich geformt ist, als unästhetisch.
Jetzt kommen wir in eine Diskussion hinein. Ich glaube, über Mode kann man sich nicht streiten.
Nein, richtig.
Weil jeder einfach einen anderen Begriff davon hat. Ja. Ich komme, glaube ich, noch aus einer Generation, so oldschool, so ein bisschen, darf ich mich schon dazu zählen. Und ich versuche es dann immer an anderen Sachen festzumachen. Wenn ich in eine Stadt hineinkomme, finde ich dann eine Stadt schön, wenn sie alte Bausubstanz hat, alte Häuser. Von mir ist auch gern Fachwerk, muss aber nicht sein. Ja. Das finde ich schön. Stimmt die Symmetrie, da auch der goldene Schnitt durchaus. Und wenn ich nach Berlin fahre und dann das Parlament mir angucke, ich rede nicht vom alten, sondern von den neuen Häusern, die da rechts und links daneben stehen, die ganz viele Architekturpreise gewonnen haben, dann schüttle ich mich bloß. Ich finde das nicht schön. Und trotzdem finden es viele Leute schön, sonst hätten sie keine Preise gewonnen.
Ja.
Ja, und so ist es. Man spricht immer von neuer Architektur, die über viele Jahrhunderte ausstrahlen will. Da mache ich mal mindestens ein Fragezeichen dran. Aber deswegen sind einfach wir als Menschen in ganz viele Strömungen ganz unterschiedlich. Und so gilt das auch für den Schuh und die Schuhmode.
Ja, ja, ich glaube, das Problem, was Alex und ich haben, ist, wir wissen, wie die Füße in den Schuhen aussehen. Deswegen haben wir einen ganz anderen ästhetischen Blick wahrscheinlich.
Ja, wenn mehr Menschen sich das, glaube ich, verinnerlichen würden, würden mehr Menschen Barfußschuh tragen, glaube ich, ganz felsenfest, wenn man das so sieht.
Kann schon sein.
Was mit einem Fuß im Schuh passiert, naja. Das Thema Fertigungstechniken ist ja bei euch auch ein großes Thema, habe ich gelesen, hast du auch schon gesagt. So, jetzt entwickelt ihr auch Fertigungstechniken, neue Fertigungstechniken oder beteiligt ihr euch an der Entwicklung oder schaut ihr euch nur an, welche Fertigungstechniken es bereits gibt und geht da drauf ein? Meine Frage zielt so ein bisschen auf 3D-Druckverfahren ab, was mittlerweile von immer mehr Herstellern zumindest testweise hergenommen wird.
Tatsächlich entwickeln wir nicht selber mit, sondern schauen einfach, was ist auf dem Markt, was ist momentan Standardtechnik. Forschung und Entwicklung gehört nicht mit zu unserem Programm. Ja. Aber 3D-Technik, da beschäftigen wir uns natürlich auch mit.
Ja. Ah, okay. Weil kommt immer mehr. Also ich glaube, Nike hat jetzt schon Schuhe auf den Markt gebracht, die 3D-Druckverfahren produziert werden in größeren Mengen. Mhm. Und einige Hersteller, ganz vorne aktuell Vivo Barefoot, experimentiert gerade mit dem individuell gedruckten Schuh, wo man also wirklich in den Laden kommt, lässt seinen Fuß scannen und hat dann 3 Stunden später einen individuell für sich gedruckten Schuh.
Ja, der besteht natürlich dann aus Kunststoffmaterialien in aller Regel und ich bin kein Freund, also für Sohlen ja, sind Kunststoffe okay, aber im oberen Bereich des Schaftes, es ist nicht so meins.
Bist eher Team Leder?
Durchaus ja, muss aber nicht sein, können genauso gut Textilien sein, auch das ist okay. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, sind Kunststoffe sicherlich, stehen die nicht an erster Stelle.
Ja gut, kommt wahrscheinlich auch drauf an, welche Form von Kunststoffen. Also es gibt ja mittlerweile auch Kunststoffe, die mit hohem Recyclinganteil sogar teilweise aus Materialien gewonnen werden, aus Naturmaterialien gewonnen werden. Also Coffee Ground Mesh zum Beispiel fällt mir gerade so konkret ein.
Oder gesammelte Flaschen, ne?
Ja, auch das, na klar, Recyclingmaterial. Aber Coffee Ground Mesh finde ich zum Beispiel total spannend, weil es ja aus den Resten der Kaffeeröstung wird dann ja ein Kunststoff quasi hergestellt, der aber einen sehr hohen Anteil Naturmaterialien hat. Finde ich total spannend.
Ja, es gibt auch natürlich in der Schweiz, glaube ich, gibt es ein Unternehmen, die stellen tatsächlich Kunststofffasern her aus Pflanzenresten, Extrakt. Das gibt's natürlich schon, aber das hat dann natürlich auch seinen Preis. Ne? Das ist
ganz klar. Ja, klar. Klar. Ja, mir fällt auch noch was ganz Wichtiges ein. Habe ich mir ganz groß als erstes eigentlich schon notiert. Wie ist das denn mit Schuhgrößen? Wir haben im Laufe unserer Zeit hier zusammen festgestellt, Schuhgrößen können von bis und es gibt da keine Norm. Wie geht ihr denn mit dem Thema um?
Oder es gibt viele, viele verschiedene Normen, sagen wir es vielleicht besser so.
Ja, es gibt viele verschiedene Normen.
Ja. Ja, also Schuhgrößen ist tatsächlich ein eigenes Thema. da könnten wir noch mal eine Stunde miteinander reden.
Ja, machen wir eine zweite Folge, passt.
Ja, ja. also in Deutschland, bleiben wir einfach mal nur in Deutschland, kennen wir 3 Schuhgrößen im Wesentlichen. Das eine sind die französischen Stich, also 42, 43, vor allem für Herren. Das sind die englischen Size, 3,5, 4,5, 6,5, 7. Und das sind also in erster Linie für Damenschuh gedacht, vor allem für elegantere Damenschuhe. Und die dritte Größe ist das sogenannte Montopoint-System. Das ist vor allen Dingen für Sicherheitsschuh, Armeeschuhwerk gedacht.
Okay. Wie geht das? Das habe ich noch nie gehört.
Das ist tatsächlich eine metrische Maßeinheit. Also das wird in Millimeter ausgewiesen. Ach. Und von einer Größe zur nächsten haben wir einen Abstand von 5 Millimetern.
Aha.
So. Das ist das, was in China Standard ist, haben wir gelernt.
Richtig.
Ja, also dieses Montopoint sollte eigentlich international gesehen irgendwann mal eingeführt werden, hat sich aber nicht durchgesetzt. Es wird jetzt nur von gesetzlicher Seite an dem Schuhwerk angebracht oder gemessen, wo der Gesetzgeber quasi in Deutschland die Hand drauf hat. Das sind eben Militärschuhwerk und Sicherheitsschuhwerk.
Ja, also ich kam deswegen gerade auf China, weil das war mal ein Tipp, den wir hier im Interview bekommen hatten vom Dr. Wieland Kinz, dass es auf vielen international vertriebenen Schuhen gibt es die JPN, also die Japan-Größe und die CHN, die chinesischen Größen. Und die japanischen machen genau das, die gehen aber auf 10 Millimeter Schritte und die Chinesen auf 5 Millimeter Schritte.
wenn wir über japanische Größen reden, dann kommen wir beispielsweise in das englische Größensystem hinein. Es gibt ein amerikanisches Size, es gibt ein englisches Size, es gibt ein japanisches Size. Und deswegen habe ich gesagt, wir beschäftigen uns mal mit den dreien, die in Deutschland sind.
Ja, alles gut. Nein, ich kam wirklich nur drauf, weil das ist, das empfehle ich zum Beispiel meinen Kunden, wenn die Schuhe kaufen gehen, dass die auf diese JPN und CHN achten, weil das wirklich, wenn sie hier in Deutschland auf dem Schuhkarton stehen, sind das die Millimeterangaben zur Innenschuhlänge. So.
Jein.
Jein, okay.
Kein Kunde weiß nämlich wirklich, wie der Schuh, der Leisten, auf welche Schuhgröße er gradiert ist. Ja. Selbst wenn auf ihrem Schuh, sagten wir, 42 steht, französische Größe, ist nicht sicher, dass der Schuh tatsächlich auf französische Größe gradiert ist.
Ja, das deckt sich mit unseren Feststellungen, ja.
Und das wiederum bedeutet, dass du letztendlich in den Schuh reinschlüpfst und erstmal probierst, ob er dir passt und notgedrungen gehst auf die 43 oder auf die 41. Ja. Und das ist das eine Thema. Das heißt also, wenn, das ist egal, woher der Schuh hergestellt wird, in welchem Land der hergestellt wird. Das heißt, letztendlich weiß nur die Schuhfabrik, wie die Gradierung, wenn wir über Gradierung sprechen, ist immer von Größeren und Verkleinern von Schuhgrößen, mit welchem Maßsystem die Gradierung wirklich stattfindet. Und das ist aber entscheidend. So, und wir sind als Kunde gewöhnt, wir gehen ins Schuhregal, stürzen als allererstes, ich als Mann, auf die Größe 42 und ziehe einen Schuh und weiß aber nicht wirklich, in welcher Schuhgröße er gradiert ist. Aber es steht mal auf meiner Schuhschachtel drauf, es steht am Regal dran und deswegen gehe ich zielstrebig zur 42. Und dann beginne ich anzuprobieren. Wenn der Schuh beispielsweise aus England kommt oder aus dem englischsprachigen Raum, dann ist er unter Umständen in Size hergestellt. Also muss umgerechnet werden. Und die Umrechnung ist immer mit Fehler behaftet.
Mhm. Ja, okay. Ja.
Also kommt man um das Probieren nicht rundherum, höre ich schon raus.
Ja. So ungefähr, ja. Oder halt gezielt messen.
Ja, oder halt gezielt messen.
Das wird leider nicht reichen, weil dann kommen wir mit den Materialien manchmal nicht klar. Das heißt, je nachdem, was Sie für ein Material haben, haben Sie ein Mesh, was schön dehnbar ist vielleicht. Ja. Oder haben Sie einen Kunststoff, ein Kunstleder, was nicht so gut dehnbar ist. Sie haben zwar die passende Schuh- oder Leistenlänge, wenn Sie aber ein entsprechendes anderes Material haben, dann stellt sich der Schuh einfach das Material zurück.
Ja,
also du kommst nicht ums Ausprobieren drum.
Das stimmt. Wobei, also ich glaube, mit dem Längemessen, da gibt es mittlerweile genug Möglichkeiten. Also wir nutzen zum Beispiel selber, wenn wir hier nachmessen, das Plus 12 Messgerät. Mhm. Das ist für eine Längenmessung super, weil es eben auch keinen Einfluss auf das Obermaterial nimmt. Also es wird quasi im ruhenden Zustand die Innenlänge gemessen. Bei der Breite schon wieder ein bisschen schwieriger. Da gab es mal was es probiert hat, das sogenannte Clevermess, das ist verschwunden. Aufgrund von mannigfaltigen Problemen, eben genau auch dem Problem, war das Material zu weich, hat das Messgerät das Material auseinandergedrückt und ich hatte eine falsche Messung. Gibt's denn da was Vernünftiges, wo man wirklich die Schuhbreite vernünftig messen könnte? Weil da suchen wir auch immer noch nach irgendwas.
Ah, habe ich jetzt aktuell nichts parat, nein.
Ja, also ich hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert tatsächlich. Ich hatte Hoffnung, weil auch diverse Schuhhändler, mit denen wir zusammenarbeiten, da immer wieder sagen, also Breitenmessung ist eine Katastrophe.
Ja.
War ganz schwierig, weil keine vernünftigen Messsysteme zur Verfügung stehen dafür, die das wirklich immer hundertprozentig identisch wieder messen.
Mhm. Ja.
Spannendes Thema, grundsätzlich alles sehr spannend. Ich würde tatsächlich sogar sagen, nach einer gewissen Phase des Sammelns kommen wir vielleicht nochmal auf dich zurück, doch für eine zweite Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur wir nochmal die ein oder andere Frage im Nachgang haben, sondern vielleicht auch der ein oder andere Hörer uns nochmal kontaktiert und uns nochmal Fragen mit auf den Weg gibt, die wir vielleicht gerne auch nochmal weiterleiten und dann gegebenenfalls mit dir nochmal hier diskutieren.
Gerne.
Es sei denn, die Yvonne hat jetzt direkt noch per se eine Frage.
Ah, ich habe hier schon einiges gegrast. Also ich könnte jetzt noch weiter über Schuhgrößen schimpfen oder über Ästhetik, aber ich denke,
Ja.
das würde dann jetzt auch unseren zeitlichen Rahmen definitiv sprengen.
Genau, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch so ein bisschen die Einblicke in die Unterrichtsstrukturen und Schulen. Ich glaube tatsächlich, da könnte man auch noch viel tiefer reingehen, aber dann wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr fachspezifisch.
Ja.
Trotz alledem würde ich tatsächlich ungern ausschließen, das noch, da noch mal drauf zurückzukommen bei Gelegenheit, weil ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch, lieber Stefan. Wir nähern uns aber langsam der vollen Stunde und unserem, ich sage jetzt mal, Zeitfenster, wo wir ganz gerne die Folgen dann auch enden lassen. Deswegen ganz nach unserer Tradition stehen jetzt vor der Verabschiedung und dem Teaser für die nächsten Themen dir die nächsten Minuten frei zur Verfügung. Du darfst alles von dir geben, was du magst, von den Grüßen an die Mutti bis hin zur höchst philosophischen Rede an die Welt. Es ist jetzt deine Zeit, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für das angenehme Gespräch. Es ist immer toll, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt, die Fuß- und Schuhbegeistert sind. Und wir sind ja eine kleine Community, auch wenn es ganz unterschiedliche Richtungen gibt. Aber das ist auch immer total interessant. Und wir sind als Schule natürlich eingebunden in die große Community der Schuhindustrie in erster Linie mal. Und es ist eine kleine Welt für sich. Der Schuh steht und der Fuß ist das Produkt, was am weitesten vom Körper weg ist. Also wenn man über Kleidung denkt, denkt man meistens als letztes an die Schuhe, obwohl aus meiner Sicht ist das Wichtigste überhaupt. Also das Schuhgehen kommt da auf jeden Fall durch. Und wenn man zu uns in die Schule geht, wir sind eine relativ kleine Schule mit sehr engagierten Kollegen und natürlich auch sehr familiär aufgestellt. Und wenn die Schüler zu uns kommen, kommen sie in der Regel zu uns, indem sie vorher schon einen Beruf in der Richtung gelernt haben. Entweder kommen sie aus dem Handwerk oder aus der Industrie. Und wir haben vor Ort alle Maschinen da, mit denen man einen Schuh tatsächlich herstellen kann. Eine große Werkhalle mit etwa 800 Quadratmetern, mit den unterschiedlichsten Maschinen, die zur Schuhherstellung dienen, tatsächlich vom Schneidetisch über Vorrichtmaschinen, Nähmaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen, 3D-Drucker. Bei uns bekommen die Schüler wirklich die gesamte Bandbreite der Schuhherstellung noch einmal mit, vom händischen Herstellen der Schuhe bis zu moderner Technik, CAD-Technik. Und es ist immer schön zu erleben, wenn man die jungen Leute begleitet, vom Anfang bis zum Ende, was dann so rauskommt. Und man trifft sie viele Jahre später garantiert irgendwo in irgendeinem Betrieb, auf irgendeiner Messe, zu irgendeiner Gelegenheit. Und dann kommt man ganz schnell auf ins Erzählen.
Toll.
Sehr schön. Ja, wir werden natürlich in den Shownotes mal alles zur Schule verlinken. Also da werden wir den entsprechenden Link zur Schule teilen. Wer da sich also ein bisschen weiter informieren möchte, einfach mal bei uns in die Shownotes schauen und dann auf die Seite der Deutschen Schuhfachschule kommen. Wie gesagt, nochmal, lieber Stefan, vielen lieben Dank. Ich denke, wir kommen nochmal irgendwann mit der ein oder anderen Fragestellung auf dich zu, weil ich glaube, wir haben hier ein sehr sehr kompetenten Ansprechpartner nochmal für die eine oder andere Frage, die sich garantiert immer wieder mal bei uns auftut. Ja, und für euch, liebe Hörer da draußen, wir machen eine kleine Osterpause und hören uns deswegen am 15. April wieder. Am 15. April dann mit der Frau Dr. Bettina Barisch-Fritsch. Eine
passend.
Die Frau Dr. Barisch-Fritsch hat eine Studie zum Thema Spielräume im Schuh veröffentlicht, im Rahmen einer Dissertation, zwar schon ein paar Jahre her, aber tatsächlich ein sehr spannendes Ding, wo wir jetzt erst relativ frisch drauf gekommen sind und wo es deutliche Abweichung zu dem bisher von uns favorisierten System vom Dr. Wieland Kinz gab. Also von daher, da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir da alles Neues erfahren und hört da auf jeden Fall rein. Wie gesagt, wir hören uns damit wieder am 15. April. Und damit verabschieden wir nicht nur den lieben Stefan, sondern wir uns auch von euch. und wünschen euch alles Gute und frohe Ostern. Bis dann und tschüss.
Bis dann, tschüss.
Wiedersehen.
Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao. Auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Gras unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Stiffe, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.